Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um erwachsene Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Während es in gewissen Gegenden Österreichs und Deutschlands Bestrebungen gibt, Gendern zu verbieten, weil es ja so nervt, wenn Frauen nicht mehr nur mitgemeint sind, oder in den USA erwachsene Leute bei dem Gedanken an Toiletten für alle einen Schreikrampf bekommen, der den jedes zweijährigen Kindes, dem man verbietet, in die Steckdose zu fassen, übertrifft, gibt und gab es immer schon auch Personen, die sich dem binären System nicht zuordnen können. Oder vielleicht gar nicht müssen, weil nämlich in ihrer Kultur und ihrer Zeit mehr als nur zwei anerkannte Geschlechter vorhanden sind. Dann gibt es wiederum diejenigen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, ihre Geschlechtsmerkmale zu verstecken, um unbehelligt ein ganz normales Leben führen zu können. Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute wollen wir uns genau diesen Menschen widmen, in Teil 2 der Episode über queere Identität in verschiedenen Kulturräumen. Wer schon im alten Mesopotamien oder dem mexikanischen Dschungel nicht mit Personen gerechnet hat, die ein festgemauertes, binäres Geschlechtermodell in Frage stellen, haltet eure Brillen fest. Diese Episode fetzt. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen und gleich danach an dieser Stelle weiterzumachen. Menschen, die sich nicht binär als Mann oder Frau einsortieren oder sich mit dem ihnen biologisch gegebenen Geschlecht nicht identifizieren können und deshalb quasi die Rollen wechseln, gab es schon immer. In der Geschichte der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende, sehen wir das immer wieder. Denn nur weil die Menschen von damals nicht die Begriffe von heute hatten, um sich selbst zu beschreiben, heißt das nicht, dass die Welt ausschließlich zweigeschlechtlich orientiert war. Ihre Geschichten entdeckt man oft nur in Polizeiakten und Gerichtsprotokollen. Manche von ihnen fanden gar den Tod am Galgen, einfach weil sie es gewagt hatten, sich nicht in die Rolle zu fügen, die einzunehmen die Gesellschaft von ihnen erwartete, aufgrund dessen, was sich zwischen ihren Beinen befand. Alles Historische ist in gewisser Weise nur durch die Brille unserer eigenen Zeit beschreibbar. Uns steht heute eine andere Terminologie zur Verfügung als vor mehreren hundert Jahren. Daher ist es alles andere als einfach, wenn man versucht, unsere modernen Begriffe auf mehrere hundert Jahre alte Geschlechtsidentitäten anzuwenden. Sogar bei Geschehnissen und Personen von vor 100 oder 50 Jahren ist das so. Die Zeiten ändern sich nun mal und damit auch das Verständnis von Geschlecht und Sexualität. Im Übrigen zwei grundverschiedene Dinge. Anstatt Menschen der Vergangenheit moderne Identitäten zuzuweisen, beschreiben HistorikerInnen gern die Handlungen der Personen und verwenden den Sammelbegriff queer. Stürzen wir uns also gleich mitten ins Geschehen, ins angeblich so finstere Mittelalter. Bei der ersten der Persönlichkeiten, von denen ich euch heute erzählen möchte, haben wir immerhin eine Prise an Informationen, die uns etwas über das Leben von zumindest einer, vermutlich trans, auf jeden Fall aber queeren Person aus dem Mittelalter verraten kann. Überlebt haben diese Informationen in einer Gerichtsakte, die heute in den London Metropolitan Archives aufbewahrt wird. Das Dokument wurde 1995 von den HistorikerInnen David Lorenzo Boyd und Ruth Marzo Carras wiederentdeckt. Gerichtsakten können uns viel über den Alltag und die Werte der Menschen verraten. In diesem Fall der Menschen in London Ende des 14. Jahrhunderts. Wir haben damit allerdings nur die Sicht der Strafverfolgungsbehörden und nicht die der Angeklagten selbst. Zeugenaussagen und Geständnisse sind aus dem Blickwinkel der Behörden aufgezeichnet. Außerdem ist die uns vorliegende Gerichtsakte auf Latein und nicht im damals gängigen Mittelenglisch verfasst. Da steht:
Am 11. Dezember im 18. Regierungsjahr Richard II. Wurden in Anwesenheit von John Fresh, Bürgermeister und den Alderman der Stadt London, John Britby aus der Grafschaft York und John Reichner, genannt Eleanor, in Frauenkleidern angetroffen, die letzten Sonntagabend zwischen 8 und 9 Uhr von Beamten der Stadt bei einem Stand in der Soapers Lane liegend gefunden wurden, wobei sie dieses verabscheuungswürdige, unaussprechliche und schändliche Laster begingen.
Dieser Text, der eine gewisse Wertung in sich trägt, ist ein Auszug aus einer Londoner Gerichtsakte aus dem Jahr 1395. Offenbar wird hier ein gewisser John Reichner angeklagt, stellt sich vor Gericht aber als Eleanor vor. Welch abscheuliche Tat kann Reichner wohl vollzogen haben? Schauen wir uns diesen Fall doch mal an. Und nein, wir sind hier nicht bei Darf's ein bisschen Mord sein gelandet. Also was ist passiert? 1394 wurde Eleanor Reichner zum Verhör vor den Bürgermeister von London gebracht, nachdem sie beim Sex mit einem gewissen John Britby auf der Cheapside erwischt wurde. Cheapside bedeutete sowas wie Marktstraße und Cheap hatte noch nichts mit billig zu tun, sondern kam vom altenglischen Capen, verkaufen. Die Straße gibt's heute noch, sie liegt gleich bei der St. Paul's Cathedral. Eleanor war dort also in Frauenkleidern unterwegs, wobei ein Mann namens John Britby auf sie aufmerksam wurde. Er machte ihr ein gewisses Angebot, woraufhin sie in einer Seitenstraße verschwanden, um nicht um Monopoly zu spielen, es ging um Sex. Und dabei wurden die beiden in flagranti erwischt. Das dürfte nicht Eleanors erstes Mal gewesen sein. Sie hat sich ihr Brot unter anderem mit Sexarbeit verdient, und zwar auch mit Priestern oder Nonnen. Aber dazu später mehr. Bei ihrer ersten Verhaftung gab sie ihren Namen als Eleanor Reichner an, gab aber später zu, dass sie als John geboren wurde. In dem Dokument heißt es im Original auf Latein:
Johannes Reichner, se Eleonoram nominans, veste muliebri detectus.
Übersetzt: Johannes Reichner, sich selbst Eleonora nennend, in Frauenkleidern aufgefunden. Weder Prostitution noch Homosexualität waren richtig illegal zu der Zeit. Nur Bordelle, aber der Zwischenfall hat sich auf der Straße zugetragen. Das weltliche Gericht konnte Eleanor also eigentlich nichts vorwerfen. Aber irgendwie gefiel es den Herren in den Machtpositionen nicht, dass es etwas gab, das sich ihrem Verständnis entzog. Na, wem kommt das bekannt vor? Und weil sie eine Rechtfertigung suchten, sie zumindest befragen zu können, na, was kommt da gelegener, als es der Kirche zu überlassen, wenn man nach weltlichem Recht nichts machen kann? Wie haben die Menschen Eleanor, geboren als John, also gesehen? Als Frau? Als Mann mit einem weiblichen Pseudonym? Die Gerichtsakte könnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Denn der Beamte, der die Akte auf Latein verfasste, hat Reichner konsequent als John bezeichnet und das Pronomen er verwendet, obwohl Reichner in Frauenkleidung erschien und den Namen Eleanor angab. Allerdings war es nicht so sehr die Geschlechtsidentität, an der das Gericht Anstoß nahm, oder der Fakt, dass diese Person queer war. Es ging darum, konkrete Beweise für eine Straftat zu finden. Das Gericht meinte, dass an den Gerüchten doch etwas dran sein muss und wollte, dass Reichner die Namen der Priester, mit denen sie Sex hatte, nennt. Wie sich das alles für Eleanor angefühlt hat, steht nirgends. Immerhin erfahren wir aber aus den Akten ein kleines bisschen über ihr Leben. Da steht, dass sie so lange als John lebte, bis eine Frau namens Elizabeth Browderer ihr Frauenkleidung gab. Sie führte sie in typische Frauenarbeiten wie Sticken ein und brachte ihr auch die Welt der Sexarbeit näher. Da wurde dann mit Männern, Frauen, darunter auch Priestern und Nonnen, gewerblich rumgebumst und sie soll Eleanor benutzt haben, um wohlhabende Männer zu erpressen, die im Dunkeln der Nacht nicht genau gesehen hatten, mit wem sie da ins Bett gingen. Ob Kunden das Geschlecht Reicheners kannten oder nicht, ist dabei nicht immer klar. Sie bezeichnete manche Kunden als Ignotos bzw. ahnungslos. Stammkunden hingegen wussten wohl Bescheid. John Britby, der gemeinsam mit Reichner verhaftet wurde, beteuert laut Gerichtsakten, dass er wirklich glaubte, mit einer Frau in der Seitenstraße verschwunden zu sein, um ein schnelles Nümmerchen zu schieben. Aber was behauptet man nicht alles, wenn man vor Gericht steht? Reikener war nicht nur bei der Sexarbeit hier und da als Frau unterwegs, sondern wurde auch bei anderen Jobs als Frau angestellt. Wie schon erwähnt, etwa als Stickerin oder auch als Bardame. Die Arbeit als Stickerin ist auch eine Erklärung, warum sie mit so vielen Priestern zu tun hatte. Nur die Oberschicht konnte sich Personen leisten, die ihre Gewänder bestickten. Und insbesondere der Klerus brauchte sie für seine aufwendigen kirchlichen Kleider und Accessoires. Neben der fraglichen Begegnung sprach sie davon als Mann mit vielen Nonnen und als Frau mit einem Pfarrer aus Essex, 3 Oxford-Gelehrten, 4 Franziskanern, einem Karmeliter, 3 Kaplänen und vielen Priestern Sex gehabt zu haben. Die HistorikerInnen Karras und Boyd, die das Dokument wiederentdeckt haben, berichten, wie dieser Text lange Zeit unbemerkt blieb. Das Buch Calendar of Select Pleas and Memoranda of the City of London AD 1381 to 1412 gilt dabei als das Standardwerk zu diesen besonderen Aufzeichnungen. Für den Fall Reikener notierte der Historiker A.J. Thomas Anfang des 20. Jahrhunderts nur: Untersuchung von 2 der Unsittlichkeit angeklagten Männer, in die einer mehrere Ordensleute, männlich und weiblich, hineingezogen hat. Und ignoriert oder verbirgt das homosexuell anmutende Thema dieses Falles komplett. Also sind die Gerichtsakten zu diesem Fall nicht nur eine besondere Quelle zum Thema, sondern auch ein Beweis dafür, dass gelehrte Historiker nach Gutdünken auch mal ein Stück Geschichte ausgelassen haben, wenn ihnen das Thema zu unangenehm war. Es gibt aber, so viel kann ich euch verraten, keine ausdrückliche Anklage, kein Urteil und keine Strafe. Reikeners Zeitgenossen verstanden unter einer Prostituierten nicht nur eine Frau, die Geld für vaginalen Sex nahm, sondern auch eine sündhafte Frau. Selbst wenn ein Mann, als der Reikener ja gesehen wurde, Geld für Sex nahm, konnte er nach mittelalterlichem Verständnis keine Prostituierte sein. Wenn Reikener also schließlich nach dem Verhör ohne Anklage freigelassen wurde, liegt es vermutlich daran, dass der Bürgermeister und die Ratsherren von London nicht so recht wussten, was sie mit dieser Person anfangen sollten. Rechtlich waren ihnen die Hände gebunden. War das nun eine nicht-binäre Person? Ein Mann in Drag? Eine Transfrau? Genderfluid? Bi oder pansexuell? Diese Fragen können wir nicht beantworten, genauso wenig wie die Frage, ob Reikener lieber auf Konsole oder PC zocken würde, denn in ihrer Zeit gab es diese Begriffe ja nicht. Und hier sind wir bei einer weiteren Krux, wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen. Wir stellen Fragen an die Vergangenheit, die aus unserer heutigen Realität stammen. Wir können nicht in die Gefühlswelt einzelner Personen schauen, wenn sie nicht gerade minutiös aufgeschrieben worden sind, geschweige denn in deren Geschlechtsidentität. Es war ein ungewöhnlicher Fall mit den perfekten Zutaten für eine reißerische Geschichte. Geld, Sex, Crossdressing, Nonnen. Aber die Beteiligten hätten wohl kaum geglaubt, welche Berühmtheit er 6 Jahrhunderte später erlangen würde. Dass diese Geschichte von Eleanor bzw. John überhaupt überlebt hat, wenn auch nur in Teilen, ist ein kleines Wunder. Gehen wir weiter vor in der Geschichte, ins Warschau des 18. Jahrhunderts. Dort wurde Kazimierz Michał Wacław Wiktor Puławski geboren, und zwar im Jahr 1745. Er ist heute besser bekannt als Kazimir Pulaski. Er gehörte dem polnischen Landadel an und vertrat vehement dessen Interessen gegen den polnischen König Stanislaus Poniatowski. Den kennt ihr vielleicht noch aus Folge 3 Verruchte Royals als einen der Liebhaber von Katharina der Großen. Als Folge seiner politischen Aktivitäten musste Kazimir fliehen. Er erhielt 1777 ein Angebot von Benjamin Franklin, in die USA zu kommen, wo er sich den Siedlern im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg anschloss und an der Seite von George Washington gegen die Briten kämpfte. Er machte sich einen Namen beim Aufbau der Kavallerie und als Georges Retter in der Schlacht von Brandywine. Am 11. Oktober 1779 starb Kazimir, der mittlerweile den Rang eines Generals der Kontinentalarmee innehatte, in Georgia an den Folgen seiner Kriegsverletzungen. Er erfährt als Held des amerikanischen Bürgerkriegs auch posthum noch große Wertschätzung, denn es gibt die jährliche Pulaski Parade in New York. Und 2009 hat man ihm außerdem die Ehrenbürgerschaft der USA zuerkannt. Soweit, so historisch. Doch jetzt wird's interessant. Denn bemerkenswert ist die Tatsache, dass erst vor wenigen Jahren bei Untersuchungen seines Skeletts festgestellt wurde, dass Kazimir vermutlich intergeschlechtlich war. Intersexualität oder eigentlich besser Intergeschlechtlichkeit bezeichnet die biologische Besonderheit mancher Menschen, deren körperliche Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig als weiblich oder männlich einzuordnen sind. Es ist eine Bezeichnung, mit der man versucht, sehr unterschiedliche körperliche Phänomene mit unterschiedlichen Ursachen zusammenzufassen. Darunter können beispielsweise Abweichungen der Geschlechtschromosomen fallen. Im Zuge von Bauarbeiten wurden Kasimirs Überreste in den 1990er Jahren geborgen und mittels DNA-Analyse identifiziert. Nur gab es da Auffälligkeiten. Die Beckenform konnte beispielsweise von forensischen Anthropologen zweifelsfrei als weiblich bestimmt werden. Mit diesen Erkenntnissen begann eine völlig neue Spurensuche in Kasimirs Leben, die Indizien für eine bestehende Intergeschlechtlichkeit liefern sollte. Da wäre zum Beispiel der Umstand seiner Taufe, die entgegen aller damaligen Gewohnheiten zu Hause und nicht in der Kirche erfolgte. Vielleicht, weil schon etwas Nicht-Erklärliches sichtbar war? Kasimirs Erziehung war außerordentlich männlich geprägt und es ist einheitlich überliefert, dass Frauen keine Rolle in seinem Leben spielten. Auch sein an Leichtsinn grenzender Mut in der Schlacht wird von WissenschaftlerInnen als Indiz für bewusst betonte Männlichkeit interpretiert, etwa als Reaktion auf die damals noch nicht so bekannte und für ihn gegebenenfalls auch irritierende Intergeschlechtlichkeit? Jetzt frage ich mich gerade, wie groß ist eigentlich die Rolle, die die Erziehung bei der Geschlechtsidentität spielt? Wir erleben es immer wieder. Jungs, die Bagger geschenkt bekommen, im Fußballclub angemeldet werden und nicht weinen oder besonders verschmust sein dürfen. Mädchen, die mit Barbies spielen, als Prinzessin verkleidet zum nächsten Fasching gehen und ganz viel Verständnis zeigen müssen, wenn Buben ungehobelt sind. Die sind halt einfach so. Natürlich benehmen sich Mädchen gut, indem sie nicht zu laut sind und brav stillsitzen. Während Jungs ihre spätere Männlichkeit durch Prügeleien auf dem Schulhof schon mal untermauern können. Ist es eine Lösung, Mädchen und Buben getrennt in die Schule zu schicken? In Island gibt es ein Schulkonzept, bei dem Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden, das sogenannte Jatli-Modell. Jatli bedeutet so viel wie Hindernisse überwinden oder Tabus brechen. Bereits an 14 Kindergärten und 3 Grundschulen, so war zumindest der Stand im Mai 2022, wird dieses Konzept genutzt, zum Teil staatlich subventioniert. Eine Studie der Universität Reykjavik bestätigt, dass es respektvollen und gleichberechtigten Umgang unter den Geschlechtern fördert und auch der Bildungserfolg besser als in normalen öffentlichen Schulen sei. Der Schulbetrieb läuft an diesen Schulen aber ganz anders ab als an Buben- und Mädchenschulen, die mir aus Deutschland, Österreich oder auch dem englischen Sprachraum bekannt sind. Mädchen trainieren im Sport zu Musik aus dem Film Rocky und schreien »Ich bin stark«, während sie ein Seil raufklettern oder irgendwo runterspringen. Die Buben hingegen lernen, die Hand eines Klassenkameraden in ihre zu nehmen und ihm etwas Nettes zu sagen. So möchte man die Kinder außerhalb stereotypischer Muster erziehen. Buben und Mädchen spielen auch miteinander und natürlich spielen die Jungs auch Fußball und die Mädchen mit ihren Puppen, wenn sie das wollen. Aber es wird eben Wert darauf gelegt, dass es auch anders geht.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Der Klassiker, um Jungs und Mädchen auseinanderhalten zu können und auch schön auf die spätere, sehr enge Rolle vorzubereiten, ist die Unterteilung rosa für Mädchen, blau für Buben. Der eigenartige Versuch, ohne stereotypische Muster zu erziehen, war ja auch mal grün für »Egal, ich bin so modern«. Wie war das bei euch? Hattet ihr als Mädchen auch die Schuhe mit Minimaus und rosa-lila Herzchen auf dem Ranzen? Oder Jungs, hattet ihr die Schuhe mit Mickey und Dinos auf dem blauen Pulli? Egal, ob es gefiel, einfach weil es so sein musste? Dass Rosa bis in die 1940er Jahre im Alltag vor allem bei Männern beliebt war, scheint dann ja auch fast egal. Dieses Spielchen gab es in der Geschichte allerdings auch umgekehrt. Das damals führende Frauenmagazin Ladies Home Journal schrieb 1918:
Die allgemein akzeptierte Regel ist rosa für Jungen und blau für Mädchen. Der Grund dafür ist, dass rosa als eine entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungen passt, während blau, weil es delikater und anmutiger ist, beim Mädchen hübscher aussieht.
1897 hatten die Spieler des damals neu gegründeten Fußballvereins Juventus Turin rosafarbene Trikots. Denn die Signalfarbe Rot war in vielen Kulturen das Zeichen für Männlichkeit und Stärke, weshalb Rosa, auch bekannt als kleines Rot, ausschließlich für Jungs genutzt wurde. Falls ihr jetzt schon denkt, ach, wie schön, ich sehe Hoffnung. Manche meinen, dass Rosa als Männerfarbe genutzt wurde, weil dieser Farbton an die blutigen Flecken erinnerte, die heimkehrende Kriegssoldaten auf ihren Hemden hatten. Und Blau für Frauen, so wie das Tuch der unschuldigen Jungfrau Maria, Mutter Gottes. Also dieses Rosa für Mädchen und Blau für Jungs-Ding ist einfach ein Ausschnitt aus unserer Zeit. Es kommt nicht auf die Farbe an sich an, sondern welche Symbolik man ihr verpasst. Ob Rosa nun für zarte Blümchen oder das Blut von Kriegern steht, ist egal. Aber wenn man einem Mädchen immer das Label lieblich weich gibt, statt das Label stark und fähig, dann prägt das. Dasselbe passiert auch mit Sprache, wie wir bei Argumenten bei der aktuellen Debatte zur genderneutralen Sprache beobachten können. Es macht schon einen Unterschied, ob man Kindern nur von Ärzten erzählt oder auch von Ärztinnen. Es entstehen nun mal früh Assoziationen. Was wir sagen, erzeugt Bilder in den Köpfen. Sprache bildet unser Denken. Gehen wir weiter zu einer Person, bei deren Namen ich erst irgendwie an eine Indie-Band denken musste. Public Universal Friend, aka Jemima Wilkinson. Jemima wurde 1752 in Rhode Island geboren, als achtes Kind von Jeremiah und Amy Wilkinson. Die Familie war Teil der Society of Friends, einer religiösen Gemeinschaft von Quäkern, die ursprünglich aus dem England des 17. Jahrhunderts stammte. Im späten Teenageralter beschloss Jemima, sich von der Familie und der gesamten Gemeinschaft zu lösen und auf eigene Faust zu ergründen, wo sie am besten hinpasst. So richtig schön rebellisch. Jemima probierte sich zum Beispiel bei den New Light Baptists aus, einer Gemeinschaft, die Erleuchtung des Einzelnen cooler fand als die Erleuchtung der ganzen Gruppe. So richtig zufrieden war sie da aber auch nicht und suchte weiter. Mit Anfang 20 erkrankte Jemima schwer und erlag beinahe einem hohen Fieber. Wahrscheinlich handelte es sich um Typhus. Nachdem das Fieber gesunken war, berichtete sie vom eigenen Tod. Sie habe von zwei Erzengeln Offenbarungen von Gott erhalten. Man solle sie von nun an nicht mehr Jemima nennen und keine weiblichen Pronomen mehr verwenden, denn Jemima sei gestorben. Die Engel hätten ihre Seele in den Himmel gebracht und an ihrer Stelle einen neuen, geschlechtslosen Geist zurückgelassen, der von Gott beauftragt worden sei, sein Wort zu predigen. Der neue Name? Public Universal Friend. Ein Name, der direkt aus Gottes Mund stamme und sich auf Public Friend bezieht, eine Bezeichnung, die die Society of Friends für Mitglieder verwendete, die zum Predigen in verschiedene Gemeinden reisten, also eine Art Wanderpriester. Was für eine Mörder-Story, oder? An alle werdenden Eltern, das ist ja wohl der mindeste Aufwand für eine Namensgebung. Fast noch besser als Rambo Ramon Reiner oder Dragon Dino Sodegen. Kritiker behaupten übrigens seit jeher, dass Jemima diese Krankheit erfunden habe. Auch wenn der behandelnde Arzt und weitere Zeugen sie bestätigen. Den Tod hatte allerdings niemand bemerkt. Und irgendwie wurde das auch mehr angezweifelt als die Offenbarung direkt von Gott, aber okay. Von diesem Zeitpunkt an legte Public Universal Friend die Identität Jemima Wilkinson also vollständig ab. Ich werde von nun an The Friend sagen, um nicht ständig einen Knoten in der Zunge zu kriegen. Wenn Freunde, Familie oder wurscht wer den Namen Jemima weiterhin verwendete, machte The Friend die Ohren zu. Alle Versuche, geschlechtsspezifische Pronomen zu verwenden, wurden abgelehnt, da The Friend darauf bestand, eine geschlechtsneutrale Sprache für sich zu verwenden. Somit präsentierte sich The Friend für die frühe amerikanische Gesellschaft als etwas gänzlich Neues. Ein geschlechtsloser Geist Gottes, der sich auf eine Weise kleidete und sprach, die die Grenzen zwischen Männern und Frauen absichtlich verwischte. Was würde nur unsere Hildegard von letzter Woche dazu sagen? Am 13. Oktober 1776, dem Sonntag nach seiner Wiedergeburt, hielt The Friend, geradezu beflügelt und inspiriert von der Nahtod- oder Todeserfahrung, zum ersten Mal eine öffentliche Predigt. Obwohl The Friend für die Quäker nun als Ketzer galt, predigte The Friend in ganz Rhode Island, Massachusetts, Connecticut und Pennsylvania fröhlich weiter, und die Theologie war nicht so anders als die der Quäker. Nur dass sich hier traditionelle christliche Werte mit dem Anspruch an Gleichstellung der Geschlechter vermischten. Da Frauen zu diesem Zeitpunkt vor dem Gesetz keine Rechte hatten, fühlten sich viele von diesem Ansatz sehr angesprochen und gründeten die Society of Universal Friends, in denen unverheiratete Frauen eine führende Rolle einnahmen. Auch optisch stach The Friend aus der Masse heraus und lehnte alle äußeren geschlechtsspezifischen Merkmale ab. Die Kleidung bestand aus einem geistlichen Gewand für Männer, bei dem unten die Unterröcke rausblitzten. Die Haare waren schulterlang, auf dem Kopf saß standardmäßig ein Herrenhut und den Hals zierten bunte Damenschals. Fetzig, oder? Heute gibt es verschiedene Ansichten über The Friend. Die einen bezeichnen The Friend als asexuell, die anderen als gender-nonkonformen Menschen. Wieder andere als queeren Heiligen oder aufgrund der Engelserscheinungen sogar als geisteskrank. War The Friend ein Pionier? Ein Betrüger? Ein Manipulator? Viele Autoren haben The Friend genauso dargestellt. Vermutlich aus Ärger darüber, dass die AnhängerInnen The Friend als den vermeintlichen zurückgekehrten Messias und sogar als Christus in weiblicher Gestalt anpriesen. The Friend hat sich allerdings selbst nie so bezeichnet. Vermutlich lief es ähnlich ab wie bei Das Leben des Brian. Er sagt, ich bin nicht der Messias, und alle um ihn herum meinen, dass das nur der Messias sagen würde. Falls ihr euch fragt, wie viele AnhängerInnen The Friend hatte, im Jahr 1790 immerhin stolze 260. 1800 wurde The Friend wegen Blasphemie vor Gericht gestellt, freundete sich allerdings mit dem Richter an, der die Anzeige aus der Welt schaffte und The Friend einlud, eine Predigt zu halten. Kennt ihr diese Leute, die einfach überall beliebt sind? Nach dem Tod von The Friend bestand die Gemeinschaft allerdings nicht mehr lange. The Friend war möglicherweise und nach heutigen Maßstäben nicht binär oder transgender. Aber auch hier gilt, wir können den Menschen nicht mehr fragen. Daher ist alles nur Spekulation. Der Historiker Michael Bronski bezeichnet The Friend in seinem Buch A Queer History of the United States, geachtet der damaligen Maßstäbe, als Transgender-Evangelisten. Manche HistorikerInnen gehen davon aus, dass The Friend die Aussage von Paulus in Galater 3,28 verkörpern wollte.
Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins.
Es ist eine von vielen Möglichkeiten. In der letzten Episode habe ich sie ja schon angeteasert, deswegen kann ich sie euch jetzt nicht vorenthalten. Female Husbands, also weibliche Ehemänner. Bei Female Husbands handelt es sich um einen Begriff, der 1746 in der angloamerikanischen Kultur entstanden ist und Anfang des 20. Jahrhunderts wieder aus dem Sprachgebrauch verschwand. Female Husbands wurden mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren, entschieden sich dann aber für ein Leben als Mann und nahmen rechtlich, sozial und wirtschaftlich gesehen eine Stellung ein, die ansonsten Männern vorbehalten war. Sie durften nur nicht auffliegen. Wenn doch, wurden sie in den Medien als sehr umstrittene Figuren dargestellt. Schließlich stellten sie die bekannte Auffassung von Männern und Frauen in ihren jeweiligen sozialen Rollen in Frage und damit das Konzept, dass die Geschlechtsidentität zwingend zu dem passen muss, was man in der Hose hat. Sie konnten flirten und Frauen abschleppen wie echte Männer. Und was für Franziska heute nach einem netten Samstagabend in einer Bar klingt, galt für die Hildegards von damals als regelrechte Bedrohung der Institution der heterosexuellen Ehe. Wenn wir auch hier unsere Zeitmaschine anschmeißen und die Menschen nach ihrer Identität befragen würden und ihnen dazu unsere modernen Begriffe zur Verfügung stellen könnten, würden sich manche Personen, die in der Rolle der Female Husbands lebten, wohl als Transgender bezeichnen. Manche als inter- oder nicht-binär, manche als lesbisch, bi oder auch asexuell. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Klar ist, sie führten intime Partnerschaften mit Frauen und schlossen zum Teil sogar staatlich anerkannte Ehen. Aber sie waren dabei enormen Risiken ausgesetzt, denn ihr biologisches Geschlecht durfte nicht enttarnt werden. Wurden sie entlarvt, waren sie nicht nur Opfer der örtlichen Presse, sondern mussten zur Strafe auch als Frau weiterleben. Zumindest so lange, bis sie in eine neue Stadt zogen, wo sie neu anfangen konnten. Während sie die Bösen waren, wurden ihre Ehefrauen als unschuldige Opfer ihrer ach so grausamen Betrügereien dargestellt. Es kam sogar vor, dass die Ehefrauen erklärten, keine Ahnung vom, in Anführungszeichen, wahren Geschlecht ihres falschen Gatten gehabt zu haben. Dabei hatten sie sich doch wissentlich und vor allem auch gerne auf diese Partnerschaften eingelassen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Female Husbands Teil der wachsenden Frauenrechtsbewegung. Doch schon in den 1870er Jahren wurden sie vor allem mit Armut und Landstreicherei in Verbindung gebracht. Es ist ein ständiges Auf und Ab, denn in den 1880ern wurden sie dann als Vorreiter und Legitimatoren von gleichgeschlechtlichen Beziehungen angesehen. Berichte über weibliche Ehemänner in den Nachrichten betonten dabei zunehmend das biologische Geschlecht und dass sie keine echten Ehemänner sein konnten. Um die Jahrhundertwende nutzten zahlreiche Sexualwissenschaftler den Ausdruck sexuelle Inversion, um Menschen zu beschreiben, die sich zu Personen des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen und gleichzeitig soziale Merkmale des anderen Geschlechts aufweisen. Demzufolge wurden Frauen, die sich nicht weiblich präsentierten, als homosexuell angesehen. Sie hätten eine männliche Seele, die im weiblichen Schoß wogt. Diejenigen allerdings, die den Geschlechternormen entsprachen, also quasi Lipstick-Lesbians, galten aber als heterosexuell, egal mit wem sie es zu Hause tatsächlich trieben. Ist ganz interessant, wie sich die Dinge ändern, oder? Das war ein Ausflug hauptsächlich in die US-amerikanische Welt. Aber auch in anderen Ländern gab es Frauen, die traditionell als Männer lebten. In Albanien waren es im Laufe der Geschichte die sogenannten Bornesha, die eingeschworenen Jungfrauen. Sie schnitten ihre Haare, nahmen männliche Identitäten an, passten ihren Namen, ihre Kleidung und ihr Verhalten an. Viele banden sich zum Beispiel auch die Brüste ab. Es war ein Lebensstil, bei dem Frauen ein Männerleben führten, mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten. Sie durften wählen, Auto fahren, Geld verdienen, trinken, rauchen, fluchen, Waffen besitzen, Hosen tragen und auch erben. Alles Dinge, die lange exklusiv den Männern vorbehalten waren. Als Bornesha konnten sie den Hof der Familie übernehmen. Sie wurden Mechaniker, gingen zum Militär und übten andere Berufe aus, die für Frauen einfach nicht vorgesehen waren. Da sich im Laufe der Zeit bezüglich der Frauenrechte einiges getan hat, gibt es die eingeschworenen Jungfrauen in dieser Form heute nicht mehr. Einige leben noch, aber soweit ich weiß, kommen schon länger keine neuen mehr dazu. Inwiefern das Leben als eingeschworene Jungfrau als eine Form der Transgeschlechtlichkeit verstanden werden kann, ist umstritten. Was man weiß, ist, dass ein Großteil der eingeschworenen Jungfrauen mit ihrer männlichen Identität sehr glücklich war und auch noch ist. Manche sind aber irgendwann zu ihrem Leben als Frau zurückgekehrt, haben einen Mann geheiratet und Kinder bekommen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass nicht alle Borneshas trans waren und sich ganz freiwillig in diese Rolle begeben haben, sondern einige es aus familiärem Zwang herausgemacht haben und andere, um einer Zwangsehe zu entgehen. Und da sage ich, gut für sie, dass es einen Ausweg gab. Selbst dort, wo man es vielleicht am allerwenigsten erwarten würde, ist eine Transgender-Legende verborgen. In den Reihen der frühen Stars der Gospelmusik. Wilma Broadnax wurde am 28. Dezember 1916 in Texas geboren. Er war Gospelsänger, sowohl in Quartetts als auch als Solist, und arbeitete mit vielen der berühmtesten und einflussreichsten Gruppen seiner Zeit zusammen. Wilmer, oder Little Axe, das war sein Spitzname, verfügte über eine besonders schöne, hohe Stimme. Sein gesangliches Können trug maßgeblich zur Popularität der verschiedenen Gruppen bei, in denen er sang, darunter die Fairfield Four, die Five Blind Boys of Mississippi, Little Axe and the Golden Echoes oder das Spirit of Memphis Quartet. Das gehörte übrigens zu den bestverdienenden Gospel-Acts seiner Zeit und erzielte Gagen von bis zu $200 pro Woche. Eine beeindruckende Summe in dieser Zeit, vor allem für People of Color. Wilmer wurde 1992 im Alter von 72 Jahren von seiner 30 Jahre jüngeren Freundin im Streit erstochen. Es ging um Eifersucht, weil er dachte, sie würde ihn betrügen und sie bedrohte. Als sich bei seiner Obduktion herausstellte, dass der Sänger weibliche Geschlechtsmerkmale besaß und daher ein Transmann in der Welt der Gospelmusik 60 Jahre lang unangefochten als biologischer Mann durchgegangen war, verstanden ganz bestimmt einige Fans die Welt nicht mehr. Wilmers wunderschöne Stimme findet ihr auf YouTube, da sind ein paar seiner Aufnahmen hochgeladen, lohnt sich auf jeden Fall. Die Persönlichkeiten, um die es heute ging, haben es durchaus verdient, eine eigene Folge zu bekommen, nachdem wir Episode 11 ja den queeren Gemeinschaften auf verschiedenen Kontinenten gewidmet hatten. Auch wenn diese Menschen der Vergangenheit bei unseren heutigen Begriffen vermutlich erst einmal nur Bahnhof verstehen würden, sind sie doch eindeutig VorreiterInnen einer modernen Gesellschaft. Was die Menschen früher nicht einordnen konnten, und seien wir mal ehrlich, viele können das heute immer noch nicht, wird langsam immer selbstverständlicher. Schauspieler Elliot Page, Sängerin Kim Petras oder Jonathan Van Ness aus der Sendung Queer Eye als nicht-binäre Person sind nur drei prominente Beispiele für Menschen, die offen mit ihrer von der Norm abweichenden Geschlechtsidentität umgehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne, das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram @liebesgeschichtepodcast, da sind schon ein paar tolle Sachen eingetrudelt. Wenn ihr nur eins aus dieser Folge mitnehmt, dann vielleicht das. Sichtbarkeit ist wichtig, um Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Dann gibt es irgendwann nicht mehr so ein Geschiss darum, wer High Heels oder einen Bart tragen oder wer auf welches Klo gehen darf, wenn die Natur ruft. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank auch an Julia Stipsis und Christoph Hackenberg sowie Aaron Olsacher von Aufgedreht Audioproduktionen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisserl Mord sein, erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt. Dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Haydns Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden, häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High-Control-Groups. Bei aller Ernsthaftigkeit und allem Respekt den Opfern gegenüber darf aber auch Witz und Wiener Schmäh nicht zu kurz kommen, denn schließlich kann man die schlimmsten Dinge im Leben nur mit ein bisschen Humor bewältigen. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, die einen Kriminalfall ausführlich behandelt. Den Podcast Darf's ein bisserl Mord sein findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder über die Website www.darfseinbisserlmordsein.com.